Sie hören den Kurier.
Hallo bei den Fakebusters. Ich bin Birgit Seiser und heute stellen wir uns die Frage, ob es vielleicht Menschen gibt, die Kriminalfälle besser lösen können als die Polizei. Medienwahrsager, Hellseher. Es gibt viele Begriffe für jene, die glauben, eine besondere Gabe zu haben, durch die sie mehr wissen als der Rest der Menschheit. Meist sind sie Ansprechpartner für jene, die Fragen im Leben haben, die ihnen sonst niemand beantworten kann. In einigen Fällen melden sich Medien aber auch in sehr irdischen Dingen zu Wort, nämlich bei Verbrechen. Immer wieder gibt es Meldungen, dass dank der Hilfe von Wahrsagern Kriminalfälle gelöst werden konnten. Sie sollen angeblich einen Mörder oder Vermisste gefunden haben. Kann das stimmen? Wir haben heute einen Mann gefragt, der nachgeforscht hat. Dr. Marc Benecke hat Experimente zu diesem Thema gemacht und wird uns später sagen, was er denn da herausgefunden hat. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Es ist der 29. Juni 1921. Der Herforder Oberbürgermeister Wilhelm Busse ist mit seinem Kollegen Leopold Werner, dem früheren zweiten Oberbürgermeister der Stadt, im Wald in Heidelberg spazieren. Zurückkehren sollten die beiden Männer nicht mehr. Sofort nimmt die Polizei Ermittlungen auf, mit den recht begrenzten Möglichkeiten, die den Kriminalisten damals zur Verfügung standen. Was mit den Bürgermeistern passiert ist, bleibt mehrere Wochen unklar. Dann gibt es den entscheidenden Hinweis. Wahrträumerin Minna Schmidt zeigt den Polizisten den Weg zu den Leichen. Auch ein Täter wird präsentiert, der 1922 zum Tode verurteilt wird. Das ist eine der ersten Überlieferungen, die es in Deutschland zur Zusammenarbeit von Polizei und Wahrsagern gibt. Vor dem Zweiten Weltkrieg erlebten Parawissenschaften eine Blütezeit und es gab wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wie gut denn Wahrsager mit der Polizei zusammenarbeiten können. Damals nannte man das Kriminaltelepathie. Der Wiener Oberpolizeirat Ubald Tartaruk äußerte sich 1921 dazu wie folgt.
Echte und Beobachtungstelepathie sind seit jeher hochwichtige Faktoren im kriminalistischen und forensischen Dienste. Wir müssen es aber als Gebot der Zeit bezeichnen, die diesfälligen Erfahrungen zu sammeln, zu sichten, in ein logisches System zu bringen und daraus einen Kriminaltelepathie betitelten Zweig der Kriminalwissenschaft zu machen.
Kurzum, man wollte Fakten schaffen, weil damals anscheinend so viele Wahrsager eingesetzt wurden, dass man das nicht mehr ohne wissenschaftliche Grundlage rechtfertigen konnte. Weil sich die Forensik dann aber immer weiterentwickelte, gerieten Wahrsager immer mehr in Vergessenheit. Vermutlich war die Zusammenarbeit mit ihnen schließlich doch nicht so ergiebig, wie erhofft. Echte Spurensicherung führte effektiver zum Erfolg. Dennoch gab es immer wieder spektakuläre Fälle, bei denen Kriminaltelepathie genutzt wurde, wie zum Beispiel die Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleyer durch die RAF, die Rote Armee-Fraktion, im Jahr 1977. Sie ist immer noch eines der einprägsamsten Ereignisse in der deutschen Kriminalgeschichte. Und auch damals wurde die Hilfe eines Hellsehers in Anspruch genommen. Konkret war es der niederländische Hellseher Gérard Crosset, der bei den Ermittlungen helfen sollte. Er war in den 70er Jahren einer der angesehensten und bekanntesten Hellseher in Europa und war besonders in Kriminal- und Vermisstenfällen gefragt. Der Mann, der ihn der Polizei empfahl, war Hans Bender, von dem haben wir hier in dem Podcast ja schon öfter gehört. Zum Beispiel in unserer Folge über das Electronic Voice Phenomena, also das Aufzeichnen von Geistern auf Tonband. Bender war einer der Vorreiter bei der Forschung zu parawissenschaftlichen Phänomenen und der bekannteste Parapsychologe Deutschlands. Die Zusammenarbeit von Medium Crosset und der Polizei ist im Archiv des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg dokumentiert. Die Polizisten holten sich für die Konsolidierung von Crosset Zustimmung von ganz oben. Sogar der damalige Chef des BKA stimmte zu. Das lag daran, dass der Fall so brisant war. Am 5. September 1977 wurde Hans-Martin Schleyer, der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutschen Industrie, am Abend in Köln von seinem Fahrer zu seiner Dienstwohnung gebracht. Gefolgt von drei Polizisten, die auf ihn aufpassen sollten. Ein RAF-Kommando wartete mit vier Schützen im Hinterhalt. Es kam zu einer Schießerei. Hans-Martin Schleyer wurde entführt. Trotz intensiver Ermittlungen konnte Schleyer nicht gefunden werden. Und dann kam der Hellseher ins Spiel. Sonderermittler, die schon mit parapsychologischen Forschungen vertraut waren, arbeiteten mit Grosset, ebenso wie mit Parapsychologe Bender zusammen. Alle berichteten später von zentralen Erkenntnissen, die der Hellseher in den Ermittlungen liefern konnte. Er soll zum Beispiel detaillierte Hinweise auf den Aufenthaltsort von Schleyer gegeben haben, die zu einer Gegend in Köln führten, die die Polizei bereits im Visier hatte. Dort wurde dann wirklich der Mercedes gefunden, in dem Schleyer entführt worden war. Die Polizei bemühte sich sehr, es geheim zu halten, dass sie mit einem Medium zusammenarbeitet. Die Info wurde dennoch bald öffentlich, was zu einer Kontroverse führte. Was Grosset konkret für Hinweise lieferte, ist bis heute unklar. Später wurde seitens einiger Ermittler aber Kritik laut, weil Grossets Hinweise nicht intensiver verfolgt worden waren. Denn Hans-Martin Schleyer wurde schließlich nur noch tot aufgefunden. Hätte es ihn retten können, wenn man mehr auf den Hellseher gehört hätte? Wir werden es nie erfahren. Aber allein die Tatsache, dass die Gegend, in der Grosset das Auto gefunden hatte, ohnehin schon observiert worden war, zeigt, dass auch konventionelle Methoden zum Ziel führen. Einen blamablen Auftritt hatte ein Hellseher auch in einem anderen großen deutschen Kriminalfall. Es geht um den nationalsozialistischen Untergrund, NSU, und den Mord an Süleyman T. in Hamburg im Jahr 2001. Er war mit 3 Schüssen in den Kopf getötet worden, doch der Fall blieb jahrelang ungelöst. Die Hamburger Polizei lud deshalb dann einen Wahrsager aus dem Iran ein. Er hatte zuvor Infos über das Verbrechen erhalten und behauptete, Kontakt zum verstorbenen Süleyman T. aufgenommen zu haben. Sein angebliches Ermittlungsergebnis deutete auf einen jungen südländischen Täter hin, möglicherweise einen Türken, der angeblich Verbindungen zu Rockern hatte, angeführt von einem Mann namens Armin. Bei dem Mord soll es um Drogen gegangen sein. Später stellte sich dann heraus, dass der NSU, also Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe für den Tod verantwortlich waren. Hier stimmte also gar nichts. Aber könnte es theoretisch sein, dass an den Aussagen von Medien doch etwas dran ist? Diesmal gibt uns ein Mann Auskunft, der die Fähigkeiten von Wahrsagern selbst wissenschaftlich überprüft hat, nämlich Dr. Marc Benecke, der berühmteste Kriminalbiologe Deutschlands. Marc, du hast dich ja mit dem Thema beschäftigt und hast Medien und Wahrsager auf die Probe gestellt. Wie bist du denn als Wissenschaftler an die ganze Sache herangegangen?
Wir haben in der Kriminalistik eine besondere Technik, das ist das Ausschlussverfahren. Das heißt, du kannst nicht nur Dinge einschließen, also jemand findet eine Zigarettenkippe und dann ist da Erbgut dran aus dem Speichel einer anderen Person und die Kippe lag neben der Leiche. Und dann hast du einen Hinweis darauf, wer vielleicht neben der Leiche geraucht hat oder so. Und das ist ein Einschluss, wie du den aus dem Krimi kennst. Aber meistens schließen wir aus. Das heißt, wir gucken mal, was klappt nicht, also von wem ist die Zigarettenkippe nicht. Das heißt, sagen wir mal, du hast 80 Verdächtige, dann kannst du vielleicht 79 ausschließen. Aber der 80., der ist gar nicht zum Test gekommen. Dann ist er aber trotzdem interessant, obwohl du gar keinen Einschluss hast. Und so habe ich mir gedacht, machen wir das mit den Medien jetzt auch mal. Wir geben denen, wenn du so willst, einfach verblindet mal ein paar Sachen, also Fotos von echten Tatorten. Weil ich habe die immer gefragt, die Medien, was möchten sie? Und viele haben gesagt, ein Foto reicht. Dann habe ich gesagt, gut. Und dann habe ich gesagt, okay, wir nehmen Fotos von echten Tatorten, Fotos von irgendwas, was ich gerade auf der Straße fotografiert habe oder so, wo ich weiß, dass im letzten Monat oder im letzten Jahr oder in den letzten 10 Jahren nichts passiert ist. Ne, meinetwegen jetzt hier in der Straße, wo ich wohne, ne, da weiß ich das dann halt, dass da nichts, kein schwereres Verbrechen passiert ist. Und einfach irgendwelche Bilder noch zusätzlich, wo ich selber nicht so genau wusste. Und dann sollten die mehrere Sachen, also oder ich wollte mehreres lernen. Also erstmal raten die sich entlang von irgendwas, versuchen die Nachfragen zu stellen, erfinden sie etwas, wo ich erkennen kann, was sie da jetzt genau gesehen haben und wo der Faden der Fantasie da lang spinnt. Oder erkennen sie wirklich irgendwas? Möglicherweise stimmt. Also ich bin da offen gewesen. Vielleicht haben die ja übersinnliche Fähigkeiten.
Wie bist du denn zu einem Medium gekommen, das dann gesagt hat, ich mache mit? Weil natürlich werden die auch von vornherein wahrscheinlich sich nicht testen lassen haben wollen. Oder haben die gesagt, ja, ich mache gerne mit?
Die meisten von den Menschen, die so übersinnliche Fähigkeiten glauben zu haben, sind davon wirklich überzeugt. Das kennt man wahrscheinlich hier so in Österreich, Schweiz, Deutschland und so. Zum Beispiel von den Leuten, die mit Wünschelruten gehen und pendeln. Das ist jetzt nicht mehr so super der Hit, aber haben vielleicht viele schon mal gesehen und die Leute sind echt überzeugt davon. Und es ist tatsächlich so, dass die sich manchmal auch testen lassen, weil die das einfach spannend finden und weil die sowieso sicher sind, dass das stimmt. Also die haben da jetzt überhaupt keine Bedenken. Warum sollten sie sich nicht testen lassen? Und die scheitern meistens in so einem Vortest. Also ich mache das jetzt im kriminalistischen Bereich, aber andere machen es in anderen Bereichen. So Kristalle, Wasseradern, was weiß ich was, ne, sowas erkennen. Und dann sagen wir denen zuerst, machen sie es zu Hause. Aber Aber wir erklären immer, Verblindung funktioniert zum Beispiel bei Kristallen, wenn sie die angeblich pendeln können oder so. Dann nehmen sie 10 Schuhkartons oder irgendwelche Kartons. Ist auch jetzt eigentlich egal, ob das dieselben sind oder nicht. Probieren Sie es erstmal nur mal zu Hause. Und dann soll jemand da irgendwo den Kristall reinlegen und dann geht die Person raus. Die darf nicht im Raum sein, weil die sonst könnte die durch Blinzeln oder unwillkürliche Bewegungen oder so ihnen vielleicht unabsichtlichen Hinweis geben. Und dann machen Sie das 10-mal. Und dann sagen Sie mal, wie oft Sie jetzt das richtig den Kristall da in der Kiste erkannt haben. Das ist nur der Vortest, den machen Sie alleine zu Hause unter Ihren Bedingungen. Und da hören dann alle auf eigentlich. Also da sagen die dann komisch, das klappt nicht, ich weiß nicht warum, das muss an den Kartons liegen oder sowas halt. Und die übrig bleiben, die lassen sich dann auch wissenschaftlich testen.
Jetzt habe ich mich schon eingelesen in deine Experimente zu diesem Thema und da ist ja nicht viel dabei rausgekommen. Es hat eigentlich bei keinem wirklich geklappt von dem, was ich jetzt nachgelesen habe. Wie genau war das?
Ja, das ist richtig. Also die wir bisher untersuchen wollten, also manche weigern sich dann auch hinterher, dass man es veröffentlichen darf, obwohl es vorher schriftlich vereinbart ist. Also das ist auch ganz lustig. Also denen bricht wirklich ihr inneres Persönlichkeitsbild zusammen. Das sollte man auch nicht unterschätzen und dann freundlich zu denen sein. Ich meine, wenn sagen wir mal, du bist jetzt Journalistin oder so und du wachst morgens auf und stellst fest, ich bin nie Journalistin gewesen, dann so, wow, ne, das ist natürlich schon ein bisschen krass.
Ich hoffe, das passiert mir nicht.
Nee, ja, aber ich will nur sagen, also deswegen, ich bin freundlich zu den Menschen. Also ich will die jetzt nicht irgendwie vor die Wand laufen lassen und verarschen oder sowas, überhaupt nicht. Und die den Test dann wirklich dann gemacht haben, bei denen war das immer so, die hatten Zufallstreffer, muss ich wirklich sagen, und zwar auch keine statistischen Zufallstreffer, wie du das beim Kristalle pendeln oder Wasserleitungen pendeln. Da hast du statistisch natürlich manchmal Schwankungen und im Mittelwert klappt es dann halt nicht. Aber hin und wieder kann es natürlich mal klappen zufällig. Das ist ja die Natur der großen Zahlen. Bei uns haben wir natürlich jetzt eher kleine Zahlen und die sollen ja auch relativ genaue Angaben machen, weil angeblich sehen die das ja oder spüren die das ja, was da passiert ist. Und da war es so, dass wir ein einziges Mal hat eine wirklich ganz, ganz rätselhaft gesagt, da in der Nähe, da habe ich nur so ein ganz kleines Stück vom, wie heißt denn das bei euch, wo der Bürgersteig in die Straße übergeht. Ja, vom Rinnstein sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist. Ja. Und da hatte die gesagt, das ist in der Nähe von einem Bahn, also von einem Zuggleisen. Das stimmte auch. Das konnte man auf dem Foto wirklich nicht sehen. Das konnte man nicht ahnen, das konnte man nicht ableiten. Das war einfach nur Asphalt und so eine Bürgersteigkante. Also es war wirklich sehr merkwürdig. Aber insbesondere konnten die halt nie haben die gesagt, da hat überhaupt kein Verbrechen stattgefunden. Das haben die nie gesagt. Also die haben immer ein Verbrechen gesehen. Und das war für mich natürlich dann so wie, naja, also wenn ich das so intensiv spüre, wo auch immer diese Wellen oder diese innere Bewegung oder die Gefühle herkommen, dann ist ja komisch, dass die was spüren, wo überhaupt nichts passiert ist. Natürlich können die sich da jetzt auch rausreden und können sagen, ja, das war aber vor 300 Jahren oder so, ne, an der Stelle. Aber das ist ja dann nicht mehr prüfbar. Also wir reden ja, wir haben das eingegrenzt, dass das sauber war. Ich habe gesagt, wir machen das zu ihren Bedingungen, mit den Fähigkeiten, die Sie haben. Sie schreiben uns vorher die Bedingungen auf, auch was die Fotos angeht oder was Sie sonst an Material haben wollen. Wir machen das 100% in der von Ihnen gewohnten und gewünschten Umgebung. Und da fand ich es dann komisch. Sonst hätte man ja sagen können, ja gut, der Marc, der hat jetzt das irgendwie überkompliziert gemacht. Und klar, dass Sie das dann in dem Fall nicht erkennen oder irgendwelche Nachbarschwingungen wahrnehmen oder so. Aber das war so eng abgesteckt, dass dieses Nicht-Erkennen des Harmlosen, das fand ich besonders problematisch.
Wie war denn das für dich, als du dann gemerkt hast, da kommt also größtenteils nichts dabei raus? Hattest du vielleicht auch ein bisschen den Wunsch, dass vielleicht da doch irgendwie etwas rauskommt? Oder kommst du so sehr aus der Wissenschaft, dass du sagst, ich bin froh, dass ich alles mehr oder weniger untersuchen kann und es nichts Übernatürliches gibt? Wie ist das für dich persönlich gewesen?
Also übernatürlich gibt's für mich gar nicht, weil ich meine, sagen wir mal, Radiowellen, ne, kann ich jetzt auch nicht sehen oder die Bestandteile von irgendwie Umami-Geschmack, die sehe ich ja auch nicht in meinem Essen, ne? Außer ich weiß, welche Zutat das hat, aber ansonsten kann ich das ja auch nicht sehen. Also deswegen trenne ich jetzt nicht zwischen natürlich und übernatürlich und übersinnlich. Diese ganze Idee vom Aberglauben, die stammt ja eigentlich eher aus dem christlichen Bereich, dass man sagt, es gibt einen richtigen Glauben, der aber ja in Wirklichkeit auch totales Fantasy-Märchen ist. Und dann gibt's den wahren Glauben und den falschen Glauben und den Aberglauben und den heretischen Glauben. Also deswegen, solche Begriffe wende ich gar nicht an, sondern ich sag nur, ist es messbar oder ist es nicht messbar? Es ist halt ganz interessant zu sehen, dass bei den Leuten, die aus der parawissenschaftlichen Forschung kommen, das ist in Deutschland, gibt es da sogar ein richtiges gutes Institut in Freiburg dafür, da sieht man auch richtig, wie die sich immer mehr wegbewegt haben von dem Testen, weil das Testen halt dann sehr komplizierte Annahmen erfordert. Zum Beispiel, es soll eine Psi-Energie geben, ne? Das wäre so eine unerforschte Energie. Und die soll aber auch, wenn sie nicht auftritt, soll das beweisen, dass es sie gibt. Und dann haben wir natürlich alle gesagt, okay, also das ist jetzt aber ein bisschen sehr viel gesagt. Also die Abwesenheit einer Wirkung beweist, dass es die Wirkung gibt. Also das finde ich jetzt beliebig. Und so sind die im Laufe der Jahrzehnte immer mehr dazu übergegangen, so kulturhistorische Betrachtungen zu machen oder den Leuten psychologische Unterstützung zu geben oder Beratung zu geben. Sowas finde ich super. Aber daran siehst du schon, dass die Paramenschen wirklich das Problem haben, dass die experimentellen Befunde nicht da sind. Die können zwar immer mal wieder sagen, irgendwas ist unerklärlich, zum Beispiel so Poltergeister, das gab es aber früher öfter, dass dann Steine aufs Dach geflogen sind oder von der Tür herabgefallen und Lampen sich bewegt haben und so. Und da war es immer so, dass sie gesagt haben, ja, wir wissen nicht, wie es passiert ist. Und dann haben wir als Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerin gesagt, ja klar, ich meine, es gibt ja auch keine Aufzeichnungen davon. Man kann sich nur auf die Aussagen der zwei Menschen, die da waren, berufen. Wir wissen aber aus der Kriminalistik, dass die sogenannten Knallzeugen, wenn sie Knall hören zum Beispiel, dass sie dann auch sich oft umgedreht haben, dann erst gesehen haben, was geknallt hat, aber erzählen, sie hätten es gesehen, weil es halt so schnell ging und sie der Überzeugung sind, das, was sie gesehen haben, hat auch den Knall erzeugt. Nur, das kennst du aus jedem Westernfilm, wer schießt? Manchmal die Freundin vom Dach gegenüber und gar nicht die beiden Cowboys, die sich gegenübergestanden haben. Also deswegen ist das für mich kein Problem. Also es können sich auch gerne weiter Leute testen lassen. Also wenn deine Hörerinnen und Hörer sich gerne testen lassen wollen, sollen sich gerne melden.
Das ist ein Angebot. Waren das Medien und Wahrsager oder wie man das jetzt auch immer nennen mag, die auch Geld dafür verlangt haben?
Mal so, mal so. Also das kannst du schwer trennen. Das ist so ein bisschen wie auch in der katholischen Kirche und so. Also zum Beispiel für die, die das jetzt nicht kennen, also in der katholischen Kirche zum Beispiel kann man ja eine Messe lesen lassen, also eine Feierlichkeit. Und dann wird der Name einer verstorbenen Person erwähnt, zum Beispiel nach 3 Jahren, nach 5 Jahren oder so, nach einem Jahr. Und da muss man aber was spenden. Also es ist eine Zwangsspende. Aber es ist eigentlich gratis. Und dann so, ja. Hä? Aber ich habe doch gerade gesehen, wie jemand 50 Euro rübergeschoben hat. Und dann so, nee, das war eine Spende. Da habe ich gesagt, ja, aber die... Und so ist das leider manchmal bei den Medien auch. Also nicht immer. Es gibt auch ganz viele, die machen das, weil sie einfach überzeugt sind und sich freuen, anderen zu helfen. Die sind total freundlich und möchten, also einerseits hängt ihre persönliche Identität dran, aber andererseits freuen sie sich halt auch, wenn sie den Nachbarn da helfen können. Nicht unbedingt bei Geisteraustreibungen oder so, das gibt's ja heute kaum noch, aber einfach so, dass die dann eine unerklärliche Sache klären können oder in der Liebe Ratschläge bekommen. Wie gesagt, eine Wasserader finden. Und in Österreich gibt es ja auch diese Wassermagnetisierung, dass dann die Leute angeblich gesünderes Wasser trinken. Ne? Das ist ja alles so eine große Wolke. Und dann manchmal kostet es sehr viel, wie zum Beispiel diese Wassermagnetisierung in Österreich. Das kann sehr teuer werden. Aber es gibt dann halt auch den netten Nachbarn, der dann einfach mal rüberkommt und einem da die Karten legt oder so. Aber mir gegenüber wollten die nie Geld haben, sondern da, und das kennen auch alle Polizisten und Polizistinnen, wenn diese Medien kommen und sich anbieten, gerade in Kriminalfällen, dann geht es denen wirklich darum, also A, Aufmerksamkeit und B, die wollen helfen. Und verlangt haben die bisher noch nie Geld. Es ist aber so, dass in anderen Bereichen das durchaus so gelöst wird, zum Beispiel über Geschenke oder Spenden, was ich auch verstehen kann, weil wenn ich halt den besten Ratschlag für mein Liebesleben meines Lebens bekommen habe, klar schenke ich der Person dann vielleicht irgendwas, warum nicht? Ne?
Gab es auch Kritik an dir, dass du irgendetwas beim Experiment vielleicht falsch gemacht hast und deswegen das alles nicht funktioniert hat oder deine Aura vielleicht auch so schlecht war? Kann ich mir vorstellen, das wäre eine Ausrede, die man dann vielleicht benutzen könnte.
Ja, da hast du recht. Diese Ausrede wird sehr, sehr oft benutzt bei den skeptischen Organisationen. Damit sind jetzt nicht die neuzeitlichen Skeptiker gemeint, die irgendwie glauben, dass man von Impfen irgendwas passiert, sondern die altertümliche Bezeichnung, also Menschen, die durch Experimente erklären wollen, wie etwas Übersinnliches anders, sinnvoller, nachweislicher zu erklären ist. Die gibt's eigentlich auf der ganzen Welt, diese Gruppen. Also immer da, wo besonders viel los ist. Also Indien, Deutschland, USA. Also Länder, wo das auch kulturhistorisch schon lange eine Rolle spielt, dieses Übersinnliche, was aber in die Kultur auch eingebettet ist, wie zum Beispiel Homöopathie, ne? Da lacht ja die ganze Welt, lacht sich ja tot über Homöopathie und in Deutschland gab es noch Briefmarken, wo drauf stand Hahnemann 100 Jahre Jubiläum oder irgend sowas. Teilweise haben mir die Leute geschrieben aus dem Ausland, ob das ein Witz wäre, also ob ich mir selber eine Briefmarke gedruckt hätte und ich so, nein, das ist eine offizielle Briefmarke. Und da tatsächlich ist es so, dass in den Ländern, wo Menschen damit aufwachsen, über viele Generationen, dass es sowas durchaus geben könnte, dass die da dann sagen, nee, das lag an deiner Aura oder an deiner Anwesenheit oder an irgendwas. Die sind auch teilweise sehr freundlich und sagen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, woran es jetzt liegt, aber es muss an dir liegen, weil alles ist wie immer und jetzt klappt's nicht, wo du dabei bist. Also die sind auch teilweise ganz so ruhig und nachdenklich und so irgendwie auch auf eine Art sachlich. Aber in meinem Fall haben wir das von vornherein ausgeschlossen, weil ich ja gesagt habe, wir machen das zu 100% unter euren Bedingungen. Bei den skeptischen Organisationen wird das so gemacht, die werden eingeladen und machen das zum Beispiel in irgendeiner Uni, im Hörsaal oder in irgendeinem Raum, wo man jedenfalls sicher ausschließen kann, dass jetzt derjenige, wie das manchmal von Betrügern gemacht wird, von denen wir jetzt hier aber nicht reden, die haben dann manchmal so ein Mini-Hörgerät im Ohr und so weiter. Ne? Also das möchte man dann da ausschließen und da sagen die tatsächlich öfter mal, es lag an der Aura oder so. Haben aber viele von den Organisationen auch dadurch ausgeschlossen, dass sie mittlerweile auch nicht mehr im Raum sind. Also das ist schon seit ungefähr 15 bis 20 Jahren so, dass die Forscher, Forscherinnen oft dann auch rausgehen. Insofern habe ich das in letzter Zeit nicht mehr gehört und bei mir habe ich es nie gehört. Kein einziges Mal.
Okay, also du bist freundlich zu den Medien, deine Aura ist gut anscheinend, ja.
Ja, die sagen da eigentlich gar nichts zu. Also zu mir hat bei den kriminalistischen Sachen nie jemand über meine Aura oder über mich als Person überhaupt geredet. Die sind unheimlich bei sich. Also die sagen dann halt, ich kann das, Sie müssen das mal nachlesen, gucken Sie doch mal das und das Video und auf die Interwebs. Dann sage ich immer so, nein, Sie haben mir doch jetzt geschrieben, lassen Sie uns beide doch miteinander reden und wir testen das jetzt. Und die sagen, ja, das ist klar, aber übrigens mal ein anderes Beispiel. Dann sage ich so, nein. Ich möchte kein anderes Beispiel. Sie haben gesagt, Sie können das, dann machen Sie es doch jetzt einfach. Und so läuft das dann eher ab. Ne?
Bist du jetzt von Seiten deiner echten wissenschaftlichen Kollegen, sagen wir es einmal so, vielleicht auch irgendwie kritisiert worden, dass du dich überhaupt mit dem beschäftigst?
Ach Gott, ich glaube, die sind das schon gewohnt, dass ich alles Mögliche mache. Ich untersuche ja auch so religiöse Wunder und nehme dann die Spuren oder auch Sachen, die jetzt gar nicht mehr so rätselhaft sind aus heutiger Sicht. Meine Mitarbeiterin, die Tina und ich, wir waren im Mumienkeller in Palermo, dem größten Mumienkeller der Welt. Und es gibt noch einen Vorteil, ich habe schon sehr früh angefangen. Also mein erstes Praktikum in der Rechtsmedizin in Köln habe ich mit 22 gemacht. Da war ich also noch jung, nicht wahr? Das ist schon lange her. Und da war das so, dass die Leute schon sehr früh gesagt haben, ey, du bist doch, wie der Deutsche sagt, Prokop oder wie die Österreicher sagen, Prokop. Und der kam aus St. Pölten, er hat immer gesagt, aus Wien, okay. Also er kam eigentlich aus St. Pölten.
Sagt man lieber.
Ja, sagt er lieber gesagt. Und der wurde Chef des Institutes für Rechtsmedizin in Ostberlin. Und da die Leute schon sehr, sehr früh, besonders die aus der ehemaligen DDR, alle gesagt haben, Marc, du bist irgendwie wie der und ich dann mit ihm auch geredet habe, haben wir auch zusammen mal so über Veröffentlichungen nachgedacht und dann habe ich auch angefangen, sozusagen, wenn ich was Paranormales untersucht habe, was er sehr gerne gemacht hat und was auch jeder wusste, da hat er auch Bücher drüber geschrieben und so, hat er sich auch mega aufgeregt, da durfte man also auch gar nicht, wenn man Ruhe haben wollte, bloß nicht anfangen mit dem Thema. Da war der Abend nämlich gelaufen. Und da hat er dann im Archiv für Kriminologie und so weiter auch veröffentlicht. Und ich habe immer schon Bezug genommen. Ich habe gesagt, also als er tot war, in Gedenken an oder als er noch gelebt hat, im Geiste von Professor Dr. Otto Prokop. Und das wusste eigentlich jeder. Aber sagen wir mal so, die Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen sind oft selber neugierig, besonders im kriminalistischen Bereich, weil wir sehen ja eh die verrücktesten Sachen. Guck mal, wir sehen Suizide, wo sich Leute eine Guillotine aus einer Kettensäge bauen, die dann natürlich nicht funktioniert, dann mit halb durchgeschnittenem Hals aus dem Fenster springen, da noch 10 Schritte gehen und dann tot zusammenbrechen. Und das heißt, das, was jetzt, sagen wir mal, ein friedlich, ruhig, in so einer künstlichen Normalität lebender Mensch als normal ansehen würde, das gibt's bei uns ja eh nicht. Bei uns ist ja jeden Tag irgendwas total Verrücktes.
Die Grenzen sind da ein bisschen verschwommen, kann man das so sagen?
Nee, nicht nur verschwommen, sondern für uns ist das halt, das Ungewöhnliche ist für uns das Normale, so.
Das ist auch eine schöne Formulierung, ja. Jetzt wollte ich noch fragen, du bist auch live zu sehen in Deutschland, in Österreich, hast du ein paar Termine für uns?
Ach, das ist meistens immer ausverkauft. Würde ich nicht. Das ist meistens ärgerlich.
Einfach googeln, da findet man es ganz einfach.
Es gibt bei YouTube auch ganz viel. Das ist vielleicht interessanter, weil da kann man dann selber gucken, was einen mehr interessiert. Weil ich habe einen eigenen Kanal über Dampfzüge. Das interessiert jetzt vielleicht nicht unbedingt jeden. Oder einen über die Klimaveränderungen. Das interessiert vielleicht jetzt ein paar Leute mehr. Würde ich den YouTube-Kanal empfehlen.
Also wir schauen uns dich auf YouTube an und werden die Termine googeln. Für alle, die sich Marc Benecke live anschauen wollen. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst und wir fassen noch einmal zusammen. So schön es für die Polizei auch wäre, einfach einen Hellseher nach der Lösung eines Falls fragen zu können, so selten können Hellseher die Hintergründe eines Verbrechens aufklären. Ja, es gibt immer wieder Treffer, die man sich nicht erklären kann, aber die sind eben sehr, sehr selten. Kriminalisten müssen wohl weiter auf akribische Ermittlungsarbeit setzen. Und auf die Fähigkeiten von Kriminalbiologen wie Marc Benecke.
Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und ein großes Dankeschön an Dominik Kanzian, der den Podcast schneidet und für die Technik zuständig ist. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.